Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, der Jahreswechsel ist jeweils eine künstliche Grenze. In diesem Jahr fällt er mitten in turbulente Veränderungen. Wir haben über ein Jahr einen neuen Nahostkonflikt. Syrien ist inzwischen gefallen. Wir stehen vor dem Amtsantritt von Donald Trump im Weißen Haus. Viele geopolitische Änderungen stehen an und auch solche in Bezug auf die Frage der Demokratien. Lassen Sie uns einen Ausblick wagen, jetzt zum Ende des alten und zum Beginn des neuen Jahres.
Am 20. Januar wird Donald Trump als Präsident inauguriert und das wird das gesamte Jahr 2025 politisch dominieren. Niemand weiß richtig, was er machen will. Vielleicht weiß er es selbst noch nicht. Er ist sporadisch, er ist, wie ich glaube, auch nicht nur selbst getrieben, sondern es gibt politische Kräfte hinter ihm. Tatsache ist, dass er jedenfalls mit nicht nur unkonventionellen, sondern sehr persönlichen und irrationalen Reaktionen auf das, was die Weltpolitik und auch was die Innenpolitik in Amerika angeht, reagiert. Er hat im Wahlkampf nochmal gezeigt, er ist ein Extremist, er ist ein Rassist, er ist ein Mensch, der die Demokratie verachtet. Und das macht natürlich für die mächtigste westliche Demokratie ist auch für uns Europäerinnen nicht leicht und für alle anderen westlichen Demokratien die Herausforderungen, die schon 2024 sichtbar waren, zu bewältigen. Die wichtigste in der Geostrategie, geopolitischen Frage ist immer noch der Krieg, den Russland völkerrechtswidrig gegen die Ukraine jetzt immer noch führt. Und auch da muss noch hinzugefügt werden, der Einzige, der diesen Krieg beenden kann, hier geht es auch gar nicht jetzt um Sieger oder Verlierer, ist der Angreifer.
Nun, wenn wir also das neue Jahr von Donald Trump ausdenken, der am Anfang von allem steht, auch von Entwicklungen, die er in seiner ersten Präsidentschaft gelegt hat, was heißt das dann für das neue Jahr 2025 in Bezug auf die großen Entwicklungen, die anstehen?
Das Jahr 2024 in Fortsetzung des Jahres 2023 ist, dass wir gelernt haben, dass wir die Ankündigung von Präsident Xi aus China und Präsident Putin aus Russland ernst nehmen müssen. Sie haben gesagt, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Autokratien und der Untergang der Demokratien. Wir erleben gerade in den letzten Wochen und Monaten die Realität, die Destabilisierung, demokratische Wahlen in Rumänien für die Präsidentschaft beispielsweise. Durch Manipulationen, vor allen Dingen in sozialen Medien, wird ein völlig unbekannter Rechtsnationalist und Pro-Putinist zum Präsidenten Rumäniens gewählt. Wir erleben das in Georgien. Auch da eine Wahl, die auch von internationalen Beobachtern als nicht sauber bezeichnet wurde. Die Regierung, die aber aus dieser Wahl gekommen ist, hat sich konstituiert. Dagegen stellt sich die Präsidentin von Georgien. Am 1. Januar müsste die Präsidentschaft weitergegeben werden. Wenn das bleibt, wie es jetzt ist, werden auch bürgerkriegsähnliche Zustände in Georgien und damit wiederum eine Destabilisierung der demokratischen Staaten nicht nur in der Europäischen Union, aber auch hier festgestellt werden. Von Ungarn gar nicht die Rede. Die Europäische Union ist nicht mehr einheitlich in Fragen der Geopolitik. Ein Land wie Ungarn an der Spitze ist mittlerweile ein Vasall Russlands geworden. Und jetzt wieder wird gepokert in der Frage, ob die Sanktionen nach dem 1. Januar verlängert werden. Ungarn hat Nein gesagt. Damit wird eine große Gefahr sein, ob man sich noch einigen wird. Also alles in allem ist 23 und vor allen Dingen dann in 24 sichtbar. Die Demokratien sind in großer Gefahr. In sehr großer Gefahr. Wir haben durch den Fehler von Präsident Macron gesehen, dass die Partei von Marine Le Pen eine rechtsextremistische 3 Millionen Wähler zusätzlich für die Parlamentschaftswahlen bekommen hat. Frankreich ist politisch, regierungspolitisch blockiert und auch in Deutschland waren die Wahlen in 3 ostdeutschen Ländern ein Siegeszug der AfD und der Extremisten. In Österreich übrigens sehen wir, dass der erste Ministerpräsident der FPÖ in der Steiermark auch gewählt wurde, nach Haider. Und man muss diesen nicht nur rechtsextremistischen Ruck, sondern antidemokratischen Ruck in diesen westlichen Demokratien, auch in Europa, mit größter Besorgnis zur Kenntnis nehmen.
Was heißt das historisch on the big picture? Ist das ein grundlegender Systemwechsel wie zu Beginn der Moderne? Also stehen wir an der Schwelle in eine ganz, ganz neue Ära? Oder wo würden Sie die Gegenwart und die jüngere Zukunft jetzt verorten?
Man muss das differenziert betrachten. Und beispielsweise in Deutschland wird es jetzt Ende Februar Wahlen geben auf Bundesebene. Da wird man sehen, ob es dann doch einen neuen Grund zu Optimismus gibt. Aber wenn diese Wahlen andere Ergebnisse bringen, dann ist das eine große Besorgtheit. Frankreich ist 2027. Beide Länder sind die Säulen der Europäischen Union. Aber ja, noch nie sind die Demokratien nach dem Zweiten Weltkrieg, die westlichen Demokratien und die europäischen Demokratien, so antidemokratisch gewählt worden in verschiedenen Ländern. Man muss auch das große Land Italien nochmal nennen. Man muss Holland mit Wilders nochmal nennen, wie wir das in der Gegenwart festzustellen haben. Und das in Zeiten eines Krieges, das zwar gegen die Ukraine geführt wird von Russland, aber letztendlich ist das eine Generalprobe in der Frage, wird die Europäische Union, und da sind wir beim zweiten großen Thema, das ganz deutlich 2024 ins Bewusstsein gekommen ist. Ich frage mich, warum so spät, aber so ist es nun mal. 450 Millionen Europäer können sich nicht verteidigen. Und kein Land außer Frankreich, und Frankreich nur deswegen, weil es eine kleine Atommacht ist, kann sich selbstständig verteidigen. Deutschland ist letztendlich in ein paar Tagen von einem Angriff hilflos dann besetzt. Und dass man über Jahrzehnte diesen Satz immer vor sich hergetragen hat, Krieg ist kein Mittel der Politik mehr nach 89, wo die Sowjetunion zusammengebrochen ist, zeigt, dass die europäischen Länder, vor allen Dingen auch die Wohlhabenden, sich mit der in Anführungsstrichen Friedensdividende, die sie sich eingeredet haben, von ihren Verantwortungen mehr und mehr gelöst haben, was auch im Willen der Bevölkerung war. Alle wollten in einer Art Schlaraffenland leben und die Schlaraffen haben jetzt das Problem, dass sie auf der Intensivstation sind, weil sie die Instrumente nicht aufgebaut haben, die die Staatlichkeit zur Verteidigung braucht.
Nun, was heißt denn das konkret? Wir haben ja sicherheitspolitische Experten, Politikerinnen, Politiker, Verwaltung, Behörden, Menschen, die den ganzen Tag mit diesen sicherheitspolitischen Fragen sich auseinandersetzen. Und viele haben ja auch darauf hingewiesen und gewarnt, dass solche Änderungen anstehen können. Was ist denn geschehen? Ist es wie bei einer Pandemie gewesen, dass alle geschlafen haben? Auf einmal ist alles anders und wir sind überrascht worden. Wo müssen wir da grundlegend nochmals reinschauen?
Sie haben an diesem Punkt vollkommen recht, aber man muss dann doch die Chronologie noch einmal sich bewusst machen. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion entspannen sich fälschlicherweise die westlichen Demokratien, die sowieso sehr wenig Bewusstsein haben, was ihre Landesverteidigung angeht. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ein Land wie Luxemburg, ein Land wie Holland, ein Land wie Belgien, also bei allem Respekt, dass das große Staaten als Staaten sind, sind sie tatsächlich ganz kleine Staaten und vor allen Dingen, was die Verteidigung angeht. Verteidigung in der Europäischen Union geht nur zusammen. Hier muss man dann wieder feststellen, dass das zu den Uraufgaben der Kernautonomie von Ländern gehört. Die wiederum haben aber an dem Punkt versagt, am meisten Deutschland, dass sie ja bereits ihre NATO-Verpflichtungen von 2% seit Jahren nicht bezahlt haben, aber vor allen Dingen, weil in Deutschland seit Jahrzehnten gesagt wird, wir dürfen nie mehr militärisch eine Rolle spielen nach 1945. Das war in den ersten Jahrzehnten richtig, aber spätestens mit der Einordnung in der NATO, also in den westlichen Bündnis, ist der Verteidigungsfall völlig unabhängig zu organisieren als das, was Deutschland zweimal im 20. Jahrhundert unternommen hat, nämlich Weltkriege zu beginnen. Und ja, es ist ein großes Versagen der Politik, ein großes Versagen. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man in den nächsten 5, 7 Jahren, ich sagte, das ist der Zeitkorridor von Russland, dass man in den nächsten 5 bis 7 Jahren als eine europäische Armee überhaupt etwas aufbauen will. Denn, noch einmal, das würde wie bei der Währung verlangen, dass eine nationale Autonomie auf die Europäische Union transferiert wird. Wenn man sieht, in welchem Zustand die EU momentan ist und wenn man weiß, dass die rechtsextremistischen Parteien alle Putin-hörig sind und von Russland finanziert werden, sehe ich eine solche Entwicklung mit größter Skepsis. Und ja, deswegen auch die Europäische Union, all diese Mitgliedsländer sind von innen wie von außen bedroht, weil es diesen hybriden Krieg gibt, den die Diktaturen, die Autokratien, vor allen Dingen China, aber auch Russland, gerade in Europa, Russland erst recht, momentan in ihre Gesamtstrategie der neuen Weltordnung. Und das ist dann doch ein Stichwort, das ein Paradigmenwechsel sein wird. Die beiden Länder haben angedeutet, sie wollen eine neue Weltordnung und sie wollen, dass die Macht des Stärkeren bestimmt, wer zu wem gehört. Wir haben nach 1945 eine Ordnung geschaffen, in dem jedes Land für sich bestimmen kann, in welchem Bündnis es sein will. Diese bisher geltende Sicherheit ist in großer Gefahr und damit der Frieden.
Demokratien sind eigentlich geschaffen für Friedenszeiten, ganz anders als Diktaturen, die Krieg aushalten können, die mit Krieg umgehen können. Was heißt denn die nähere Zukunft der Abwesenheit von Frieden bzw. von Stabilität und der Anwesenheit von verschärften Krisen für Demokratien und solche, die wir kennen?
Das 21. Jahrhundert könnte ein sehr brutales Jahrhundert werden. Es könnte die Frage Krieg oder Frieden, Freiheit oder Diktatur in diesen nächsten 5 bis 10 Jahren weitgehend entscheidend sein. Und es hilft nichts, jede Naivität, jede Verdrängung, die man sich in den letzten Jahrzehnten gegönnt hat, diese Art von eben dekadenter Lebensweise nach dem Motto, wir haben Rechte, wir wollen gut leben, wir wollen konsumieren, aber wir haben keine Pflichten und keine Verantwortung, ist zu Ende. Schon länger, als wir es wahrnehmen, aber jetzt endgültig vor alle Augen. Es wird keiner sagen können, ich habe es nicht gewusst. Es wird keiner sagen können, ich kann mir die Hände in Unschuld waschen. Die, ich will es nochmal betonen, auch hybriden Angriffe auf unsere Demokratie sind so erheblich, so alltäglich. Und natürlich spielt die digitale Welt eine Rolle. Man sieht auch aus der westlichen Welt, in was für eine Gefahr wir geraten, wenn autokratische, auch wenn sie demokratisch gewählt wurden, autokratisch sich verstehende Regierungschefs mit digitalen Medien zusammenarbeiten, am Beispiel von Amerika. Donald Trump und Elon Musk zusammen sind eine brutale Gefahr. Auch hier eine seltsame Paradoxie. Elon Musk empfiehlt allen Deutschen, über X die AfD zu wählen. Und spätestens hier merkt man, dass die alten Grundlagen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts endgültig nicht mehr wirksam sind.
Sie haben Elon Musk genannt. Da ist jemand, der sich den gängigen demokratischen Kategorien entzieht, mit einer Art Oligarchentum der Tech-Welt regieren kann und Einfluss nehmen kann. Wir hatten jetzt in den letzten Tagen vermehrt Schlagzeilen, wo das zur Geltung gebracht wurde, etwa in der Einmischung in innenpolitische Fragen zur AfD. Was heißt das jetzt ganz genau für eine Parallelwelt, die sich da langsam entwickelt hat von Menschen, die auf die Demokratien, auf die Politik Einfluss nehmen, die sich denen aber auch entziehen?
Wir müssen uns darauf einstellen, dass die großen sozialen Medienplattformen zu einer großen Gefährdung des demokratischen Prozesses geworden sind und in den nächsten Jahren noch weiter wachsen. Bevor wir über Elon Musk nochmal reden, die größte Gefahr ist dann doch TikTok, eine chinesische Plattform, die vor allen Dingen bei den unter 20-Jährigen mittlerweile fast 50% nach allen Umfragen, auch in Deutschland, manipulieren und Propaganda versetzen, die sie glauben. Das heißt, wenn über 50% in Deutschland dieser Jugendlichen sagen, die einzige in Anführungsstrichen Informationsplattform ist für die TikTok, dann wissen wir, dass in 10, 15 Jahren, wenn sie dann in den Berufen sind, wenn sie teilweise in auch Verantwortungsfunktionen kommen, ihre Grundlage des Denkens und des Reflektierens Lügen sind. Propagandalügen, die von autokratischen Staaten in die Welt gesetzt werden, Hetze, die von interessierten Gruppen in die Welt gesetzt werden. Und wenn man weiß, dass X ebenfalls eine der mächtigsten Propagandaschleudern geworden sind, weil der Eigentümer von X, einer der reichsten Männer der Welt, aber jedenfalls der reichste in Amerika, Millionen Menschen jeden Tag mit eigenen politischen Botschaften manipuliert, und zwar in die Richtung von Autokratie, in die Richtung von einer bestimmt. Wenn man sich also das bewusst macht, dann werden demokratische Strukturen, wie aber auch Wahlen, wie wir das in den letzten Jahrzehnten gekannt haben, wo Informationen dann doch primär über Journalismus gefiltert wurden und jetzt unmittelbar nackt auch in ihrer Brutalität und Emotionalisierung an die Wähler und Wählerinnen kommen, dann wird Demokratie auf eine Art und Weise angegriffen, wie wir das noch nie kannten. Darauf gibt es immer noch keine Antworten. Die Plattformen zu verbieten ist eine Methode der totalitären, autoritären Staaten. Wir haben das große Gut der Meinungsfreiheit, aber ob die Meinungsfreiheit grenzenlos ist, das heißt also, ob Beleidigungen, ob die schlimmsten auch Hetzvideos und Mitteilungen, all dieses gezeigt werden kann, wird auch eine große Frage sein, die nicht in den nächsten Jahren, sondern unmittelbar bearbeitet und entschieden werden müssen. Noch einmal, wenn X mit seiner Macht oder TikTok mit seiner Macht und unter Umständen gemeinsam die Meinungshoheit für die Jugend bildet, dann werden wir in 20 Jahren die Demokratie nicht mehr haben, denn die Demokratie, anders als die Diktatur, basiert auf Fakten, basiert auf Wissenschaft, basiert auf eine gleiche Plattform des Wissens, währenddessen in Diktaturen Wissen immer nur Lüge und Propaganda, und zwar des Herrschers, war.
Konkret, was heißt das jetzt in Bezug auf Elon Musk, weil er repräsentiert ja genau all dieses in einer Person?
Naja, Elon Musk gehört für mich, was Demokratie angeht, zu den gefährlichsten Menschen in dieser Welt, weil er noch dazu aus einem freien Land kommt, nämlich den Vereinigten Staaten von Amerika. Wenn man den Leuten erklärt, hört mal Leute, TikTok, das ist dann doch chinesisch, jedenfalls denen, die älter geworden ist, denken sie einen Moment nach, was da an Lügen und Propaganda über diese Medien gesponsert wird. Wenn man das aber mit Amerika dann verbindet, dann wird das alles schon schwerer. Also ich mache mir in der Tat in der Analyse die allergrößten Sorgen für dieses 21. Jahrhundert. Man sieht, und das ist doch die Basis, auf der wir leben, man sieht, dass diese wunderbare Idee der Demokratie einerseits national wie international in einer Art und Weise angegriffen wird wie noch nie, und zwar durch primär rechtsextremistische Antidemokraten. Man sieht aber auch die Müdigkeit oder auch die Bodenlosigkeit. Das heißt, kein Fundament, warum man für die Demokratie sein soll oder kämpfen soll. Und man sieht nach allen Umfragen eine Sehnsucht nach, in Anführungsstrichen, Führerschaft. In Englisch klingt das weicher, Leadership. Die Komplexität nicht nur der Probleme, sondern auch eben von Lösungsansätzen macht den Menschen Angst. Erstens in der Sache selbst und zweitens, weil sie unendlich lange dauern. Und wir haben keine Kultur und wir haben auch keine Repräsentation. Und Sie sprachen von Politikern und Politikerinnen, aber auch von Intellektuellen, von Kulturschaffenden, die diese Lust an diese Freiheit wieder nach vorne tragen und die den Menschen nochmal die Frage stellen, na gut, also vielleicht ist das ein oder andere Problem gelöst, aber du wirst nie mehr entscheiden, welches Buch du lesen kannst. Du wirst nicht entscheiden, welches Theaterstück du sehen wirst. Du wirst vielleicht auch nicht mehr entscheiden, in welche Länder du in Urlaub fahren kannst. All das kennen wir, aber ich muss feststellen, es schreckt immer weniger Menschen, dass sie ihre Freiheit verlieren. Und das schreckt mich sehr.
Düsterer Ausblick, wenig Lichtblicke, aber scharfe Analyse einer Ist-Situation. Wenn wir jetzt heute in einem Jahr sprechen werden und zurückblicken, was müssen wir an Weichenstellungen vornehmen, jetzt in der Gegenwart, dass da vielleicht mehr positive Entwicklungen noch ins kommende Jahr reinfließen werden?
Das ist ja eben die Demokratie. Sie lebt von den Demokraten und Demokratinnen und die Streitkultur und die Menschen sind der Sauerstoff der Demokratie. Demokratie ist nur ein Rahmen, ein Angebot. Ihre Lebendigkeit hört von Ihnen und von mir und von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ab, von allen Menschen. In einem Jahr, vielleicht ist das oder klingt es zynisch, wenn ich jetzt sagen würde, werden wir etwas mehr Gewissheit haben, aber so ist es nicht gemeint. In einem Jahr werden wir konkreter sehen, ob Krieg oder Frieden, ob Freiheit oder Diktatur entweder auf dem Vormarsch sind, dann wird es aber immer enger. oder ob wir es geschafft haben, durch Zivilgesellschaft, aber auch Verantwortungspersönlichkeiten in Eliten, dazu zählt auch die Ökonomie, dazu gehören die Arbeitgeber, dazu gehören die Banken, endlich zu begreifen, dass der Zynismus des Geldes allein als Wertmaßstab nichts Besseres ist als das Einfallstor für diese Diktatoren. Nicht nur, weil in allen unseren Gesellschaften es zwischen 10% und 20% der Menschen schlecht geht, und zwar ökonomisch wirklich schlecht, und weil auch sehr viele Leute nicht mehr das Gefühl haben, dass eine Zukunft und die nächste Generation es besser haben wird, sondern vor allen Dingen, weil dieser Wert etwas schafft, was ganz schlimm für die Demokratie ist, lähmt die Menschen. Also es ist passiv, du konsumierst, und so konsumierte man in den letzten Jahrzehnten auch Demokratie. Aber Demokratie ist nichts Passives, sondern etwas Aktives. Ich würde ja gerne auch etwas sagen, wo ich große Hoffnung habe. Man könnte jetzt auch wieder sagen, man hat Hoffnung auf die Jugend, man hat Hoffnung, dass Menschen lernen und verstehen. Das ist aber in Anbetracht der Ernsthaftigkeit, in der wir uns momentan befinden, ein Placebo. Wenn wir ernsthaft miteinander reden, kann ich nur noch mal sagen, Freiheit bedeutet Verantwortung. Sie nicht aufzugreifen, ist nicht nur verantwortungslos, sondern kann unter den jetzigen Umständen final werden. Und ganz ehrlich gesagt, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum Menschen den Autokraten die Gewalt nach innen wie nach außen als Mittel der Politik wählen und auch nach innen. Schauen wir uns doch an, wie die Menschen in Russland leben. Schauen wir uns doch an, wie die Leute in Nordkorea leben oder wie die Menschen in China leben. Ja, dort leben sie auch, was der Konsum angeht, was die globale Ökonomie angeht, sehr luxuriös. Aber selbst auf der Toilette ist eine Kamera, wo der Staat einen beobachtet. Und auch die Errungenschaft der Aufklärung, dass der Mensch ein Subjekt ist und nie ein Objekt des Staates ist, ist ja unter ganz großem Beschuss, wenn man sich eben anschaut, wie der Überwachungsstaat nicht wie Orwell 1984 schon geschrieben hat, sondern auch heute eine Realität in einem Teil der Welt ist. Und deswegen, nein, ich habe keine Lust heute irgendeine tröstende Bemerkung zu machen, sondern ich habe große Lust zu appellieren, ich genieße meine Freiheit. Wenn Sie dasselbe Gefühl haben, aktivieren Sie sich.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.